Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiozeitreisen. Spannendes und Überraschendes aus der Geschichte. Sonntags kurz nach 13 Uhr.
Die Historie des Fußballs ist reich an Legenden. Doch keine ist so dramatisch wie die Geschichte jener Partie, die am 9. August 1942 in Kiew ausgetragen wurde. Denn in diesem Spiel ging es nicht nur um Sieg oder Niederlage, sondern um Leben und Tod. Hören Sie dazu: Tore gegen Hitler, wie ukrainische Fußballer eine Wehrmachtself besiegten. Eine Radiozeitreise von Thomas Grasberger.
Stolz tragen sie ihre weiß-blauen Trikots mit dem großen D auf der Brust. Die 16-jährigen ukrainischen Fußballer, die im April 2011 in München gegen eine Jugendmannschaft des FC Schwabing antreten, wissen um die Tradition ihres Vereins. Das weiße D auf blauem Grund steht für Dynamo, das Emblem des legendären FK Dynamo Kiew. 1927 gegründet, mit 13 Meistertiteln erfolgreichster Club der Sowjetunion, danach 13 Mal ukrainischer Rekordmeister und international höchst angesehen. Mitte der 1970er Jahre schlug Dynamo Kiew im Europapokalfinale sogar den FC Bayern München. Erfolge, von denen Sergei, Alexander und Oleg heute träumen. Die 16-Jährigen freuen sich auf die Fußball-Europameisterschaft 2012 im eigenen Land. Sie blicken erwartungsvoll in die Zukunft. An die Historie denken sie selten. Und doch kennt jeder Jugendliche in der Ukraine jene Geschichte, die sich in den 1940er Jahren ereignete, mitten im großen Vaterländischen Krieg. Es ist die Geschichte der sogenannten Todeself, jener Mannschaft, die das legendäre Todesspiel gewann. Матч смерті, wie das Todesspiel auf Ukrainisch heißt, ist eines der legendärsten Fußballspiele in der an Legenden nicht gerade armen Geschichte dieses Sports. Im Mittelpunkt der Legende steht eine ukrainische Fußballauswahl, aber natürlich nicht irgendeine, sondern die der besten Fußballer der ganzen Sowjetunion. Am 9. August 1942 spielen sie im Zenitstadion von Kiew gegen eine Mannschaft der deutschen Wehrmacht. Die sowjetischen Stars gewinnen das Spiel, allen Drohungen und Benachteiligungen zum Trotz. Nach dem Match jedoch werden sie sofort verhaftet und noch in ihren rot-weißen Trikots erschossen. Soweit die Legende um die Todeself, die sich lange Zeit in vielen Varianten hielt. Ein tragisches sowjetisches Fußballmärchen. Die Wirklichkeit hingegen war ein wenig komplizierter. Die Geschichte beginnt am 22. Juni 1941. Seit den frühen Morgenstunden greift die deutsche Wehrmacht ohne vorherige Kriegserklärung die UdSSR an, auf breiter Front zwischen der Ostsee und den Karpaten. Das Unternehmen Barbarossa, so der Deckname des Überfalls, wird zum verbrecherischen Vernichtungskrieg. Den jüdischen Bolschewismus auszurotten, die slawische Bevölkerung zu versklaven, den millionenfachen Hungertod von Kriegsgefangenen und Zivilisten in Kauf zu nehmen, das alles gehört von vornherein zu Hitlers Plänen. Lebensraum im Osten für die arische Herrenrasse zu erobern, lautet sein Ziel. Über 3,5 Millionen deutsche und verbündete Soldaten stürmen die Sowjetunion. Nur wenige Wochen nach Beginn des Feldzugs haben sie bereits 1 Million Kriegsgefangene gemacht. Ende August 1941 ist die ukrainische Hauptstadt Kiew eingekesselt. Zu den Verteidigern der Stadt gehören auch die berühmten Fußballer von Dynamo Kiew. Einige sind zum Militär gegangen, wie Nikolai Trusiewicz, Nikolai Machinja und Ivan Kuzmienka. Andere, wie Konstantin Szczegocki, helfen den Offizieren des Geheimdienstes NKWD, die versuchen, sich den Partisanen in den Wäldern anzuschließen. Der berüchtigte sowjetische Geheimdienst NKWD ist der Hauptsponsor von Dynamo Kiew. Aber längst nicht alle Spieler sind glühende Stalinisten, wie Nikolai Machinja, Die meisten sind einfach nur Fußballer und als Dynamo-Spieler offiziell bei der Polizei und dem NKWD beschäftigt. Die Ukraine hatte unter Stalin enorm gelitten. Millionen Menschen waren Anfang der 1930er Jahre verhungert. Kein Wunder, dass einrückende deutsche Soldaten anfangs bejubelt und mit Brot und Salz begrüßt werden. Die radikalen ukrainischen Nationalisten unter Stepan Bandera glauben sogar, dass mit Hitler endlich ihre lang ersehnte staatliche Unabhängigkeit kommt. Sie kollaborieren mit den Deutschen und helfen tatkräftig mit bei den Massakern an ukrainischen Juden. Der unabhängige ukrainische Staat, der sich 1941 ohne Zustimmung Hitlers in der Westukraine bildet, wird von den Deutschen allerdings sofort wieder zerschlagen. Als Kiew am 19. September 1941 nach erbitterten Kämpfen fällt, brennt die Stadt lichterloh. Stalin hatte eine Politik der verbrannten Erde angeordnet. Nach der Kapitulation gehen 630.000 Ukrainer in die Kriegsgefangenschaft. Riesige Freiluftlager werden für die Gefangenen errichtet. Eines davon ist Darnitsa am Dnjeprufer. Die Bedingungen dort sind mörderisch. Hitze, Hunger und mangelnde Hygiene fordern zahlreiche Menschenleben. Auch in Kiew selbst verhungern viele oder werden als Zwangsarbeiter ins Reich deportiert. In den eroberten Gebieten ermorden sogenannte Einsatzgruppen die jüdischen Einwohner, kommunistische Funktionäre, Sinti und Roma. Auch Einheiten der Wehrmacht töten manchmal mit. Bis Ende 1941 wird eine 500.000 Menschen ermordet. Allein in Kiew werden mehr als 30.000 Menschen aus der Stadt geführt. Ihr Ziel ist die Schlucht von Babi Yar, damals am Stadtrand von Kiew. Dort warten Angehörige vom Sicherheitsdienst SD, von der SS-Einsatzgruppe C, Ordnungspolizei, Feldpolizei und ukrainische Miliz. 36 Stunden lang feuern sie mit Maschinenpistolen. Insgesamt ermorden die Nazis am 29. und 30. September 33.771 Juden. Winter 1941. Die Zahl der Ukrainer, die in der Wehrmacht eine Befreiung vom stalinistischen Joch sehen, wird zusehends kleiner. Hunger, Zwangsarbeit, Deportation und Terror lassen den Hass auf Hitler und seine Soldaten täglich wachsen. Viele der Ukrainer schließen sich einer der Partisanengruppen an. In dem überfüllten Kriegsgefangenenlager von Darnitsa am Dnjeprufer verschlimmern sich die Zustände von Tag zu Tag. Unter den Gefangenen sind auch Kolja Trusiewicz, der legendäre Torhüter von Dynamo Kiew, und andere Fußballstars. Wer eine Loyalitätserklärung für das neue Regime unterschreibt, kann das Kriegsgefangenenlager verlassen. Alle inhaftierten Dynamo-Spieler unterzeichnen. Trusiewicz, Balakin, Klemjenka, Kuzmienka, Pavel Kamarov, ja sogar der überzeugte Stalinist Nikolai Machinja. Alle werden sie aus dem Lager entlassen. Doch draußen sind die Zustände auch nicht viel besser. Völlig unterernährt und ausgemergelt, hungernd und frierend, streift Kolja Trusiewicz, der einstige Star-Torhüter, durch die Straßen Kiews, als er eines Tages, Ende 1941, von einem Mann erkannt wird, der ein glühender Sport- und vor allem Fußballfan ist. Josef Kordik ist der Direktor der Bäckerei Nummer 3 in der Dektarjowskaja-Straße, während der Besatzungszeit in Erste Brotfabrik umbenannt. Mit 300 Arbeitern produziert sie täglich bis zu 50 Tonnen Brot der verschiedensten Sorten. Fußballfan Kordik spricht Trusiewicz an, zahlt ihm ein Essen und bietet dem gelernten Bäcker einen Job in der Brotfabrik an. Kordik hat so bereits anderen Sportlern einen Job verschafft, Turnern, Boxern, Leichtathleten, Radfahrern. Der kleine, untersetzte Sportsfreund Kordik schart seine Idole gern um sich und hat eine Idee. Die Brotfabrik braucht eine eigene Fußballmannschaft. Und Torwart Trusiewicz soll ihm dabei helfen, die besten Vorkriegsfußballer Kiews, sofern sie noch am Leben sind, zusammenzubringen. Trusiewicz ist erfolgreich. Auch Spieler vom Lokalrivalen Lokomotive Kiew spricht er an. Und so werkeln bald schon zahlreiche Fußballgrößen Tag ein, Tag aus in der Brotfabrik. Immer noch unterernährt, wie sie sind, bietet ihnen der Job wenigstens eine Überlebenschance. Im Frühjahr 1942 wollen die Deutschen zeigen, dass man unter Hitler besser lebt als unter Stalin. Die Nahrungsmittelrationen werden leicht angehoben. Im wiedereröffneten Kaffeehaus am Dnjeprufer spielt eine Jazzband. Man kann wieder zum Friseur gehen. Und das Besatzungsorgan Nova Ukrainsky Slovo, das neue ukrainische Wort, berichtet über das gute Leben. Besonders beliebt ist bei den Sowjetbürgern seit jeher der Sport. Das wollen die Deutschen propagandistisch nutzen. 50.000 Rubel fließen in die Fertigstellung des Kiewer Sportstadions, das am 8. Juli 1942 eröffnet wird. Boxen, Turnen und Fußball stehen auf dem Programm. Vor allem Fußball ist äußerst beliebt in der Sowjetunion. Das weiß niemand besser als Georgi Schwetzow, ein früherer Fußballer und Sportlehrer, der den Faschisten nahesteht und ein Team namens Ruch gründet. Ruch bedeutet so viel wie Bewegung. Schwetzow bringt nicht besonders viele talentierte Spieler zusammen, weiß aber, dass in der Brotfabrik die Fußballgrößen Kiews versammelt sind, die mittlerweile sogar wieder regelmäßig trainieren dürfen. Schwetzow versucht, sie abzuwerben. Vergeblich. Bis auf zwei weniger bekannte Spieler weigern sich die roten Sporthelden Kiews, für die nationalistische Ruch zu spielen. Die wirklich Guten bleiben bei jener Mannschaft, die sich fortan den schlichten Namen FC Start gibt. Start, wie Neuanfang. Georgi Schwetzow, der Nationalist und Manager von Ruch, überzeugt im Frühsommer 1942 die Deutschen, einen Ligabetrieb zuzulassen. Am 7. Juni, fast ein Jahr nach dem Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion, beginnt in Kiew wieder eine Fußballsaison. 6 Teams sind vertreten, darunter auch der FC Start aus der Kiewer Brotfabrik. In der ersten Partie spielt Start gegen Ruch. Der 7. Juni 1942 ist ein heiterer Sommertag. Die Deutschen haben die Ausgangssperre etwas gelockert. Schließlich wollen sie so etwas wie Normalität im besetzten Kiew herstellen. Was wäre da besser geeignet als ein Fußballderby? Noch dazu ist der Eintritt frei. Nachmittags um 17:30 ist Anpfiff. Die Spieler vom FC Start haben lange überlegt. Sollen sie wirklich antreten? Machen sie sich nicht der Kollaboration mit den Besatzern schuldig? Torwart Trusiewicz überzeugt schließlich seine Kameraden. Nein, man werde es den Besatzern zeigen und den ukrainischen Widerstandsgeist wecken. Start tritt also an, in roten Trikots, so rot wie die Fahne der Sowjetunion. Obwohl die Ruchspieler besser genährt sind, gibt es für die Nationalisten eine Klatsche. 7:2 heißt es am Ende für Start. Der Ruchmanager Georgi Schwetzow schäumt.
21. Juni 1942.
Im zweiten Ligaspiel tritt der FC Start gegen eine Auswahl der ungarischen Garnison an. Ungarn gehört damals genauso wie Rumänien zu Hitlers Verbündeten. Der FC Start gewinnt 6:2. Und wenige Tage später sind die Rumänen dran. 11:0. Die Erfolge der Start-Elf sprechen sich schnell herum in der Stadt. Immer mehr Leute wollen das Wunderteam sehen, obwohl die Eintrittspreise inzwischen auf abschreckende 5 Rubel angehoben wurden.
Freitag, 17. Juli 1942.
Der nächste Gegner von Start heißt PGS, eine deutsche Militärmannschaft. Über das 6:0-Ergebnis wettert die besatzerfreundliche Zeitung Nova Ukrainsky Slovo am 24. Juli 1942.
Diesen Sieg kann man ja keinesfalls als eine Leistung der Spieler von Start anerkennen. Die deutsche Mannschaft besteht aus Spielern, die zufällig in die Einheit gekommen sind. Start setzt sich vorwiegend aus Spielern der ehemaligen Meistermannschaft Dynamo zusammen. Deswegen sollte man von ihr wesentlich mehr verlangen, als sie in diesem Spiel geboten hat. Sonntag, 19. Juli 1942. FC Start gegen die ungarische Auswahl MSG Wahl. 5:1.
Am Ende der Saison ist der virtuose FC Start immer noch ungeschlagen. Das ist propagandistisch unerwünscht. Also verlängert man die Saison und setzt ein Revanchespiel an. Doch der FC Start gewinnt erneut gegen die Ungarn mit 3:2. Für die Deutschen steht jetzt fest, der FC Start muss entzaubert werden, und zwar von einem deutschen Team. Also wird die Saison um ein weiteres Spiel verlängert. Die sogenannte Flak-Elf, eine Auswahl der deutschen Luftwaffe, soll den roten Helden aus der Brotfabrik den Nimbus der Unbesiegbarkeit nehmen. Denn die Flak-Elf verliere nie, kündigt Nova Ukrainski Slovo etwas pathetisch an.
Der FC Start tritt an mit Drusiewicz, Klimjenka, Sviridowski.
6. August 1942, ein Donnerstag, ein Arbeitstag. Und obendrein 5 Rubel Eintritt, fast die Hälfte eines Monatslohns. Trotzdem kommen viele Kiewer, um ihren FC Start anzufeuern. Der bedankt sich mit einem glänzenden Sieg gegen die Deutschen. Mit 5:1 spielen sie die Flak-11 in Grund und Boden. Die deutsche Luftwaffenauswahl stürzt buchstäblich ab. Eine Schande für Hitlers Ballbuben. Die Zeitungen berichten erst gar nicht darüber. Aber bereits am Tag nach der Niederlage lassen die Besatzer hunderte von Plakaten kleben, die eine Revanche ankündigen. Das neue ukrainische Wort schreibt am 9. August:
Heute kommt es im Zenit-Stadion zum 2. Freundschaftsspiel der 2 besten Fußballmannschaften der Stadt. Der Mannschaft Flak-11 und der Mannschaft der ersten Brotfabrik Start.
Das Endspiel, Match Smerti, wird man es später nennen. Das legendäre Todesspiel. Die Atmosphäre im Zenitstadion, so berichten Zeitzeugen später, ist äußerst angespannt. Die Zuschauer sind elektrisiert. Es geht längst nicht mehr nur um Fußball, wenn die begeisterten Kiewer von den Tribünen rufen: Schlagt die Deutschen! Die hatten sich das ganz anders vorgestellt. Ein bisschen Fußball, um die Herzen der Ukrainer zu gewinnen, um wieder Alltag einkehren zu lassen. Erreicht haben sie das Gegenteil. Renitente Ukrainer, die vor dem Spiel ukrainische Volkslieder anstimmen. Entlang des Wegs zum Stadion patrouillieren Soldaten mit Wachhunden, denn man befürchtet Ausschreitungen. Die Startspieler bereiten sich in ihrer Umkleidekabine gerade auf das Spiel vor, als ein junger Mann in SS-Uniform den Raum betritt und sich freundlich vorstellt. »Ich bin der Schiedsrichter des heutigen Spiels«, sagt er in bestem Russisch. »Ich weiß, Sie sind eine sehr gute Mannschaft. Bitte halten Sie sich an die Regeln und grüßen Sie vor dem Spiel Ihre Gegner auf unsere Weise.« Aber die Stars von Start denken nicht daran. In roten Trikots, roten Socken, weißen Hosen, den Farben der Sowjetunion, laufen sie ein und grüßen auf sowjetische Weise. Fiskult Ura! Lang lebe der Sport! Um 17 Uhr gellt der Pfiff des sogenannten Unparteiischen durch das Stadion an der Kiewer Kerosinia Straße 24. Es ist von Anfang an ein hartes Spiel. Und von deutscher Seite auch ein unfaires. Der Schiedsrichter drückt beide Augen zu. Die rüden Fouls der Flak-Elf bleiben ungeahndet. Torwart Drusiewicz wird am Kopf verletzt, bleibt mehrere Minuten bewusstlos liegen. Kurz danach erzielen die Deutschen das 1:0. Die unterernährten Kiewer Fabrikarbeiter gehen an ihre physischen Grenzen. Technisch sind sie den Deutschen weit überlegen. Und so steht es allen Fouls zum Trotz zur Pause 3:1 für den FC Start. Die Fans sind aus dem Häuschen, schreien, tanzen, singen. Einige verhöhnen deutsche Offiziere. Hundeführer greifen ein. Andernorts im Stadion kommt es zu Raufereien. Auch in der Umkleidekabine der Startelf geht es zur Pause hoch her. Der Manager von Ruch taucht auf und legt den Startspielern nahe, den Bogen nicht zu überspannen. Kurz danach taucht ein zweiter deutscher SS-Mann auf, freundlich auch er, allerdings sehr bestimmt. Sie hätten in der ersten Halbzeit gut gespielt. Aber sie könnten das Spiel unmöglich gewinnen. Bedenken Sie gut die Konsequenzen, meine Herren. Die Warnung geht im Jubel der Menge unter. Start spielt weiterhin gut. Der junge Stürmer Klimjenko dribbelt alle aus, läuft bis zur Torlinie, schiebt den Ball aber nicht drüber, sondern kickt ihn wieder zurück ins Spielfeld. Was für eine Demütigung für die Deutschen. Am Ende gewinnt der FC Start mit 5:3. Der Legende nach geht die Geschichte dann so weiter. Nach dem sportlichen Triumph des Kommunismus über den Faschismus werden die Start-Spieler noch in ihren Trikots verhaftet und anschließend erschossen. Weil sie nicht das taten, was die Besatzer von ihnen verlangten, nämlich ein Fußballspiel zu verlieren. Aber ganz so hat es sich nicht zugetragen. Denn unmittelbar nach dem Spiel passiert erst einmal gar nichts. Die Deutschen wollen keinen Volksaufstand in Kiew riskieren. Die ukrainischen Spieler gehen also ganz normal zur Arbeit und ins Training. Es wird sogar ein weiteres Spiel angesetzt. Am 16. August 1942 gewinnt der FC Start erneut gegen die Elf von Ruch mit 8:0. Ruch-Manager Georgi Schwetschow, der glühende Nationalist und Dynamo Kiew-Hasser, kocht wieder einmal vor Wut und hetzt gegen die Start-Spieler. Sie seien die lebende Aufforderung zum Widerstand. In den folgenden Tagen wird ein Start-Spieler nach dem anderen von der Gestapo verhaftet und ins Hauptquartier in der Karoljenko-Straße gebracht. 3 Wochen lang werden die Spieler täglich 3-mal verhört und geschlagen. Für Nikolai Korotkik ist es das Todesurteil. Denn Korotkik war nicht nur nominell beim sowjetischen Geheimdienst, sondern ein aktiver Offizier beim NKWD. Am 20. Tag seiner Haft stirbt er an den Folgen der Folter. Die anderen Spieler werden in das berüchtigte Todeslager Siretz in der Nähe der Schlucht von Babi Yar gebracht. Dieses KZ leitet ein korpulenter Sadist namens Paul Radomski, ein Obersturmbannführer von außergewöhnlicher Grausamkeit, der beim Morgenappell früh um 6 regelmäßig selbst zur Waffe greift. Anfang 1943, als sich die Situation an der Ostfront ändert und der Widerstand in Kiew wieder aufflammt, kommt es vermehrt zu Hinrichtungen. Am 24. Februar 1943 wird nach einem Partisanenangriff jeder dritte Mann im Lager Siretz erschossen. Iwan Kuzmienka, Alexei Klimienka, Nikolai Trusiewicz sind unter den Opfern. Der beliebte Torwart Trusiewicz, der kurz vor seinem Tod noch gerufen haben soll, »Rotsport wird nie sterben«, und der junge Klimienka, der die deutsche Flak-Elf auf der Torlinie gedemütigt hatte, traf es sie zufällig oder wurden sie bewusst ausgewählt? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Geschichte vom sogenannten Todesspiel macht jedenfalls schnell die Runde. Manche betrachten die Startspieler als Kollaborateure, die mit den Nazis Fußball gespielt haben. Aber letzten Endes setzt sich der Mythos von den Helden des Todesspiels durch. Die verkürzte Version, die nur 2 Begegnungen kennt und in der alle Spieler sofort nach dem letzten Spiel erschossen werden, sie wird zu einem der großen sowjetischen Sportmärchen. Zunächst nur mündlich weitergetragen, dann auch verfilmt und in Büchern beschrieben. Erst im Lauf der Zeit wird man die ganze Geschichte des FC Start erfahren. 9 Wochen, 9 Spiele, 9 Siege. 56:11 Tore, Tore gegen Hitler. Das war kein Märchen und gerade deshalb legendär. Die Fußballlegende mit dem wahren historischen Kern lebt weiter. Jeder in Kiew kennt sie, auch die Jugendspieler von Dynamo, die im April 2011 in München gespielt haben. Übrigens, der FC Schwabing erzielte früh den Führungstreffer. Am Ende stand es jedoch 17:1 für Dynamo Kiew. Aber diesmal war es ein echtes Freundschaftsspiel.
Tore gegen Hitler, wie ukrainische Fußballer eine Wehrmachtself besiegten. In der Reihe Radiozeitreisen hörten Sie eine Sendung von Thomas Grasberger. Die Sprecher waren Gerd Heidenreich und Heinz Peter. Ton und Technik Andreas Lucke, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature des Bayerischen Rundfunks 2011.